Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute geht es um den Philosophen Omri Böhm. Er erhält, das ist heute bekannt gegeben worden, den Buchpreis für europäische Verständigung 2024. Lothar Müller, der unter anderem mit Maike Albart und der österreichischen Literaturkritikerin Daniela Striegel in der Jury des Buchpreises ist, erzählt, weshalb die Wahl auf den deutsch-israelischen Philosophen gefallen ist. Im Anschluss an das Gespräch stellen wir das Buch vor, für das er den Preis erhält. Radikaler Universalismus, jenseits von Identität heißt es. Und dann öffnen wir noch ein weiteres Türchen unseres Deutschlandradio Adventskalenders. Im Studio ist Nora Karches. Der deutsch-israelische Philosoph Omri Böhm erhält den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung 2024. Er erhält den Preis für sein letztes Jahr erschienenes Buch »Radikaler Universalismus jenseits von Identität«. Das haben die Leipziger Buchmesse und die Stadt Leipzig heute Vormittag mitgeteilt. Omri Böhm wurde 1979 in der Hafenstadt Haifa im Norden Israels geboren. Studiert hat er unter anderem in Heidelberg. Er lehrt in New York an der New School for Social Research und lebt derzeit in Berlin. Der Literaturkritiker Lothar Müller ist in der Jury des Buchpreises für europäische Verständigung und ich habe ihn gefragt, was waren die Gründe, weshalb Sie als Jury sich für Omri Böhm als Preisträger entschieden haben?
Der Universalismus, mit dem Omri Böhm sich befasst, hat ja europäische Wurzeln. Und Böhm bringt auch Beispiele aus seiner Lehrtätigkeit in Amerika, argumentiert aber doch eigentlich sehr vom europäischen Hintergrund. Und er hat sozusagen drei Belegtexte, mit denen er sich auseinandersetzt und seine Position begründet. Der eine ist die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Da ist gewissermaßen die Kernformel zu finden für das, was er unter Universalismus versteht. Alle Menschen sind gleich geboren und der Schöpfer hat sie mit unveräußerlichen Rechten ausgestattet. Das ist sein Kern. Und er lobt diesen Kern, weil er so abstrakt ist, weil er nicht genau sagt, was sind das für Menschen, sondern jeder Mensch ist durch sein Menschsein mit diesen Rechten ausgestattet. Das ist der Kern des Menschenrechtsuniversalismus, den er verteidigt. Und er hat dann einen zweiten Gewährsmann, Immanuel Kants Begriff von Aufklärung. Und er sagt nun, der Kant versucht etwas, an das ich anknüpfen will. Er verankert den Universalismus so tief philosophisch, dass er gewissermaßen nicht mehr durch irgendeine neue Konsensbildung ausgehebelt werden kann. Und das nennt er eine metaphysische Begründung. Und er sagt, wir brauchen das, obwohl wir eine moderne Gesellschaft sind, brauchen wir diese metaphysische, fast a priorische Begründung, damit es nicht in Zweifel gezogen werden kann, dieses Grundelement des Humanismus. Das nennt er seinen radikalen Humanismus. Und was das dann für Europa nochmal besonders lehrreich macht, wie er argumentiert, ist der Bezug auf die deutsch-jüdische Tradition. Also er verweist sehr häufig auf Hermann Cohen. Hermann Cohen hat ein berühmtes Buch geschrieben, Die Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. Das ist seine Theorie und es lohnt sich damit, sich auseinanderzusetzen.
In der Jurybegründung heißt es unter anderem, Omri Böhm trete, ich zitiere, den ideologischen Verhärtungen der Gegenwart entschieden entgegen. Was heißt das denn genau? Können Sie das erklären, wie Omri Böhm in seinem Buch Radikaler Universalismus, für das er jetzt eben ausgezeichnet wird, wie er dort argumentiert in Bezug auf unseren Umgang mit den ideologischen Verhärtungen unserer Gegenwart?
Das ist eigentlich ein ganz einfacher Gedanke und der steckt im Untertitel des Buches, Jenseits von Identität. Sein Plädoyer ist, das, was er als radikalen Universalismus definiert, mit Blick auf Kant, mit Blick auf die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und mit Blick auf die Tradition der jüdischen Propheten und der jüdischen Bibel, das in jedem Fall überzuordnen den identitätspolitischen Argumenten für oder gegen irgendeine Identität im konkreten Sinn. Der Menschenrechtsuniversalismus muss abstrakt sein. Und er hat dafür auch Beispiele. Also nennt zum Beispiel einen amerikanischen Fall, in dem eine weiße Künstlerin den schrecklichen Tod eines schwarzen Jungen, der von Rassisten ermordet wurde, in ein Kunstwerk verwandelt hat und auf das Schicksal dieses Jungen aufmerksam macht. Und dann kam eine schwarze Aktivistin und hat verlangt, dass das aus dem Museum jetzt unbedingt und schnell entfernt werden muss. Es ist klar, gibt es sozusagen keine Exklusivrechte an diesem Schicksal des Jungen, sondern den muss man beziehen darauf, dass seinen universellen Rechten Gewalt angetan wurde. Das wäre so ein Beispiel, wie er argumentiert, das würde in vielen anderen Beispielen ähnlich funktionieren.
Wenn wir blicken auf Publikationen, die Omri Böhm bisher veröffentlicht hat, dann zeigt sich eins, und zwar, er hat keine Angst, heiße Eisen anzufassen. 2015 hat er das hier gesagt.
Ich gehöre nicht zu den Kritikern Israels, die keine Zuneigung für den Staat als jüdischen Staat hegen. Ich sehe die historischen Ursachen für seine Gründung. Ich sehe die wunderbare Kultur und Gesellschaft, die er hervorgebracht hat. Ich liebe Israel als jüdisch-israelischen Staat. Auf der anderen Seite müssen wir uns fragen, als Juden, als Menschen, ob wir eher diesen Werten verbunden sind oder eher den Werten der Menschenrechte, der Gleichheit, der Demokratie. Ich glaube, als Menschen und vielleicht sogar als Juden sollten wir das Letztere wählen. Vielleicht ist das die Lehre, die wir aus der jüdischen Geschichte ziehen sollten. Dieser Widerspruch bedeutet eine Tragödie, denn er führt uns zu einer Lebensform, die Dingen widerspricht, an die wir wirklich glauben. Es gibt keine Lösung, mit der wir uns in dieser Tragödie einrichten können. Wir müssen die bittere Pille schlucken und uns etwas Neues ausdenken. Ich weiß nicht, was das sein wird.
We have to bite the bullet and think something new. I don't know what it's going to be.
Vor 3 Jahren dann erschien das Buch Israel, eine Utopie, ein Buch, in dem er genau das aufgreift, sich dem Widerspruch widmet, der zwischen einem jüdischen Staat besteht und einer liberalen Demokratie. Nach dem 7. Oktober hat er sich unter anderem in einem langen Interview, das er dem Magazin Der Spiegel gegeben hat, zu Wort gemeldet. Wie würden Sie Omri Böhms gegenwärtige Position in diesem Konflikt beschreiben?
Na, er hat eins sehr deutlich gesagt. Er hat gesagt, natürlich kann ich nicht mit Leuten zusammenleben, die nach Israel einfallen, Säuglinge, Frauen und Kinder ermorden und verstümmeln und vergewaltigen. Und er hat hinzugefügt, ich kann aber auch sehr schlecht mit Leuten leben, die nicht in der Lage sind, das eindeutig zu verurteilen. Und damit reagiert er natürlich auf viele Phänomene in seiner Welt. Das ist die akademische Welt, von der wir jetzt ja auch überall lesen. Und auch da schlägt wieder sein Universalismus-Argument durch. Natürlich muss jemand, der für den Universalismus der Menschenrechte eintritt, gegen das Massaker der Hamas deutlich Stellung beziehen, weil ja dort die Rechte, die Gleichheitsrechte, die Lebensrechte, die Glücksrechte derjenigen vernichtet worden sind, die dem Massaker zum Opfer gefallen sind. Das ist gewissermaßen eine seiner Gesprächsvoraussetzungen. Und dann müssen wir uns, so wie er am Ende jetzt dieses Einspielers 2015 gesagt hat, fragen, wie soll es denn jetzt weitergehen, zum Beispiel nach dieser Krise. Und da ist er innerhalb der israelischen Gesellschaft in einer Position, die politisch zum Beispiel repräsentiert wird durch eine Partei, die heißt Vereinte Liste, sitzt in der Knesset, ist eine sehr minoritäre Partei, die aber zwischen israelischen, jüdischen und arabischen Repräsentanten vermittelt und auch von beiden zusammengesetzt ist. Das ist gewissermaßen seine Welt, für die will er eintreten. Er ist natürlich jemand gewesen, der jahrelang gegen den Umbau des Justizsystems und die Vorläufer dieser Entscheidung durch die aktuelle israelische Regierung protestiert hat. So wie übrigens auch seine Laudatorin, also die Laudatio auf ihn wird ja Eva Illus halten. Und auch bei der ist es so, die hat ein paar Tage nach dem Massaker in der Süddeutschen Zeitung einen abgrundtief resignativen Text veröffentlicht, in dem sie fassungslos ist über das Schweigen ihrer Bundesgenossen, ihrer Freunde in der nordamerikanischen, in der westlichen Welt, die kaum Worte oder wenn, dann nur ganz verdruckste gefunden haben, um das Massaker der Hamas zu verurteilen. Und die eben gleichzeitig, wie Omri Böhm, in Israel zu denjenigen gehört, die sagen, wir brauchen eine politische Lösung. Das sagt sie jetzt nicht erst als Nachkriegslösung, sondern schon seit Jahren und Jahrzehnten. Und sie ist auch diejenige, die Bücher geschrieben hat über die innere Struktur der israelischen Demokratie. Also die beiden sind sich da nah, die repräsentieren was. Und ich glaube, beider philosophischer Grund ist dieser Universalismus, von dem Omri Böhm redet.
Lassen Sie uns zum Abschluss unseres Gesprächs noch einmal kommen auf die Bedeutung dieses Preises. Also der Buchpreis für europäische Verständigung ist ja eine Auszeichnung für Menschen, die sich um den europäischen Gedanken verdient gemacht haben. Das ist kein Literaturpreis. Ist es das für Sie, was den Preis so besonders macht, dass hier anders als beim Literaturnobelpreis durchaus die Möglichkeit besteht, ich sage mal, den Resonanzraum der Wirklichkeit noch ganz anders mit einzubeziehen?
Ja, das ist schon so. Also es ist ja kein Zufall und hängt auch mit der Geschichte natürlich der Leipziger Buchmesse zusammen, dass ja häufig dort auch Autoren ausgezeichnet worden sind, die zum Beispiel für die osteuropäischen Länder stehen und auch für ihre Demokratisierungsprozesse. Also Juri Andruchowitsch wäre so ein Beispiel. In diesem Jahr ist ausgezeichnet worden Maria Stepanova. Die ist in gewisser Weise ein Gegenbeispiel, weil sie ja Literatin ist, Lyrikerin. Und da lag der Akzent darauf, dass die Jury gesagt hat, die Sprache, die sie wählt, und das lyrische Repertoire, das sie entfaltet, sie hat aber auch einen Roman geschrieben, um die Erfahrungen des Jahrhunderts aufzunehmen, ist geeignet, zur europäischen Selbstverständigung beizutragen, weil wir auch eine Entfaltung der Sprachen brauchen, in denen wir uns über unsere jeweilige Aktualität verständigen. Und Omri Böhm gehört zu denjenigen, wo man sagen würde, er legt den Schwerpunkt auf einen Begriff, dessen Klärung wir brauchen aus ganz aktuellen Gründen, auch aus politisch relevanten Gründen, wenn wir gewappnet sein wollen für die Krisen etwa der Demokratie durch Herausforderungen illiberaler Konzepte. Erwähnt ja am Anfang deines Buches, das ist 2022 erschienen, aber erwähnt ja schon Putins Angriff auf die Ukraine. Und natürlich ist auch das eine Figur, die sozusagen in den Horizont gehört, gegen den dieser Menschenrechtsuniversalismus zu verteidigen ist.
Das war Lothar Müller. Der Preis wird am 20. März 2024 im Rahmen der Eröffnung der Leipziger Buchmesse verliehen. Die Laudatio hält die französisch-israelische Soziologin Eva Illus. Omri Böhm erhält den Buchpreis zur europäischen Verständigung. Sie haben es eben im Gespräch gehört, für sein Buch »Radikaler Universalismus jenseits von Identität«. Wir stellen Ihnen dieses Buch jetzt en Detail vor. Erstmals ist die Rezension von Martin Hubert im September 2022 ausgestrahlt worden. Damals in unserer Sendung Andruck, das ist hier im DLF das Magazin für politische Literatur. Martin Hubert über Omri Böhms Buch »Radikaler Universalismus jenseits von Identität«.
Den Menschen als Abstraktum gibt es nicht. Menschen gibt es nur als historisch veränderbare, kulturell wie sozial heterogene Wesen. Diese Einsicht dominiert seit geraumer Zeit in Philosophie, Kultur und Sozialwissenschaften und ist sicher kaum zu bestreiten, wenn es um die reale Existenzweise des Menschen geht. Aber gilt sie auch für die Ethik, die von allgemeinen Menschenrechten und einer universellen Würde des Menschen spricht? Omri Böhms neues Buch ist schon deshalb empfehlenswert, weil es diese alte philosophische Frage neu aufwirft. Motiviert dazu hat ihn vor allem eine linke Identitätspolitik, die universalistische Ideen attackiert und ihm seit Jahren in seinen Hochschulseminaren begegnet. Etwa wenn er die Philosophie von Immanuel Kant thematisiert oder auf die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776 zu sprechen kommt, die All Men Gleichheit, ein Recht auf Leben, Freiheit und Glück zugesteht. Böhm schreibt:
Die Studentinnen und Studenten wenden ein, dass Amerikas Gründerväter Sklavenhalter waren, dass Kant selbst ein Rassist war, dass Men in All Men Are Created Equal buchstäblich Männer meint und nicht Menschen, und zwar ausschließlich Weiße. Kurz gesagt, dass der aufgeklärte Universalismus bestenfalls eine verlogene Ideologie ist, die den Glauben an die weiße Überlegenheit duldet und im schlimmsten Fall ein rassistisches Instrument, das die Europäer einsetzen, um zu kolonisieren, auszubeuten und zu versklaven.
Böhm insistiert darauf, dass philosophische Ideen auch dann gültig sein können, wenn ihre Vertreter teilweise zeitgenössischen Ideologien verhaftet sind, und macht sich in seinem klar und verständlich geschriebenen Essay daran, universalistisches Denken logisch, argumentativ und historisch zu begründen. Dabei wendet er sich allerdings nicht nur gegen eine Linke, die die Identitäten diskriminierter Geschlechter, Kulturen und Ethnien stärker gewichtet als Menschenrechte. Genauso attackiert er rechte Ideologen, die die Nation als höchsten Wert intronisieren. Und schließlich auch liberale Denker wie den Mitbegründer des Pragmatismus John Dewey, den Gerechtigkeitstheoretiker John Rawls und die Philosophen Richard Rorty oder Michael Walzer. Denn sie alle hätten sich davon verabschiedet, Gerechtigkeitsprinzipien auf ein absolutes philosophisches Fundament zu beziehen.
Würde hängt von Freiheit ab, die das Vermögen ist, nicht durch konkrete Tatsachen bestimmt zu sein. Sie kann deshalb nur abstrakt sein. Da sie abstrakt ist, ist ihr Geltungsbereich universell und schließt alle ein. Kants Verankerung des Universalismus im abstrakten Begriff der Menschheit gewinnt die Verpflichtung auf ein höheres Gerechtigkeitsprinzip zurück.
Solche universellen Normen müssen für Böhm der Ausgangspunkt ethischen und politischen Denkens sein und nicht Identitäten. Ganz gleich, ob sich diese als nationale, biologische, kulturelle, soziale, geschlechtliche oder ethnische Identitäten definieren. Böhm veranschaulicht den Wert dieser Erkenntnis Kants auch am aktuellen Konflikt zwischen Israelis und Arabern.
Wenn jede Seite in dieser Debatte ihre Politik mit der Bekräftigung ihrer eigenen Identität beginnt, dann gelangt sie jeweils zur Auslöschung der anderen.
Böhm geht von Kant aus dann noch viel weiter in die Geschichte zurück, um universalistisches Denken zu legitimieren. Seine überraschende These zur historischen Bedeutung des Monotheismus lautet, sie liege weniger in der Lehre von einem einzigen wahren Gott, sondern darin, selbst Gott noch unter ein höheres, universelles Prinzip der Gerechtigkeit zu stellen. Böhm bezieht sich dabei auf Abraham, den Stammvater Israels. Böhm nimmt viel textkritische Arbeit auf sich, um noch an einer anderen wichtigen Stelle des Alten Testaments nachzuweisen, dass Abraham Gott dem Gerechtigkeitsprinzip unterworfen habe. Bibelforscher werden sich da mit ihm streiten. Aber rein logisch gesehen ist Böhms Begründung des Universalismus ernst zu nehmen. Nur allgemeingültige, sozusagen menschlich-übermenschliche Werte liefern einen Maßstab, der nicht im Zwist der Identitäten zerrieben werden kann. Ein Problem, das universalistisches Denken schon seit Kant beschäftigt, taucht aber auch bei Böhm wieder auf. Wie können abstrakte menschliche Werte in einer Welt mehrheitsfähig werden, die von konkreten Interessen, Bedürfnissen, Traditionen und Gruppenegoismen beherrscht wird? Böhm meint, dass man sich nicht allein auf das Prinzip des demokratischen Konsenses verlassen dürfe, warnt vor der Tyrannei der Mehrheit und appelliert stattdessen an die Kraft des Selbstdenkens. Das Demokratieprinzip ist aber selbst ein hohes Gut. Insofern verdeutlicht Böhms Buch auch, wie wichtig eine erneuerte Debatte über den diffizilen Zusammenhang zwischen Universalismus, Demokratie und Autonomie wäre.
Das Buch ist übersetzt von Michael Adrian, 176 Seiten, 22 Euro. Am Mikrofon war Nora Karches.
Adventskalender.
Hallo, mein Name ist Carsten Burtke. Ich bin Redakteur der Sendung Zeitfragen im Programm von Deutschlandfunk Kultur und empfehle das Buch »Ich bin so gierig nach Leben«, eine Biografie über die DDR-Schriftstellerin Brigitte Reimann. Ich habe früher viele Bücher von Brigitte Reimann gelesen, wusste auch einiges über ihr Leben, das nach nicht einmal 40 Jahren schon wieder zu Ende war. Aber vieles habe ich erst durch dieses Buch erfahren. Kein Wunder, denn der Autor und Literaturwissenschaftler Carsten Gansel hat dafür jahrelang in Archiven recherchiert, frühe Tagebücher gefunden, unveröffentlichte Schriften und Gedichte von Brigitte Reimann gelesen, mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gesprochen. Herausgekommen ist ein hochinteressantes Buch, in dem Carsten Gansel das Leben und Werk von Brigitte Reimann in ihrer Zeit betrachtet und dann entsprechend einordnet. Das macht es so besonders. Es ist eine Biografie über eine emanzipierte, selbstbewusste und wunderbare Schriftstellerin, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR an die sozialistischen Ideale glaubt, bald die Defizite erkennt, aber trotzdem bleibt. Wir lesen von Geschichten, in denen sie sich mit den Verhältnissen in ihrem Land auseinandersetzt, manchmal an ihnen verzweifelt, sich aber trotz aller Widerstände einmischt, nie schweigt und uns damit zeigt, wie wichtig es ist, den eigenen Weg zu gehen. Ich schenke das Buch meinem früheren Kollegen Winfried, der ist in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, lebt aber jetzt in Brandenburg und weil er sich als Historiker auch sehr für DDR-Literatur interessiert, wird ihm dieses tolle Buch sicher gefallen. Ich bin so gierig nach Leben, Brigitte Reimann, die Biografie. Autor ist Carsten Gansel. Erschienen ist das Buch im Aufbau Verlag.